Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich habe das vorhin getestet. Ich verschwinde so sehr hinter dieser Kanzel, dass ich beschlossen habe, ihr habt mehr davon, wenn ich hier stehe. Zumindest von mir. Ja, vielen Dank, Christine, für die sehr gute Hinleitung. Heute sind wir am dritten Sonntag von unserer Josua-Reihe und ich habe euch jetzt diesen langen Psalm zugemutet, weil ich den so wunderbar finde, wie er die Geschichte Israels aufzeigt. Ihr habt nicht mal den ganzen gehört, vielleicht die Hälfte höchstens. Es geht natürlich noch weiter mit der Geschichte Israel, aber wir haben jetzt ganz konkret gehört, was davor passiert ist. Und was war das kurz zusammengefasst? Gott hat seine wunderbaren Taten gezeigt, hat Israel begleitet, Israel gerettet und Israel hat es vergessen und hat wieder Mist gebaut. Und wieder wendet Gott sich denen zu und zeigt seine großen Taten. Und was tut Israel? Es dankt, ist glücklich und kurz dreht es sich einmal um und hat schon wieder alles vergessen und macht es noch schlimmer als vorher. Und baut noch diesen goldenen Stier, dieses Rindvieh, fand ich sehr lustig, die Übersetzung. Und das ist ihr Gott, ja? Also Rindvieh, das Wort alleine, das klingt ja schon sehr niedrig irgendwie. Und den machen sie Gold und beten ihn an, obwohl sie Gottes Taten gesehen haben. Und wenn wir ehrlich sind, wir sind ja nicht besser. Und das wissen wir schon lange. Wir sind ja wie Israel. Und dieser Psalmist, der sagt das ja ganz am Anfang, genauso auch, dass er es erleben möchte, wie Gott auch mit ihm geht, wie mit dem Volk Israel. Und ich glaube, das ist ein Wunsch, den jeder von uns auch hat, dass wir wollen, dass Gott uns begleitet, wie er sein Volk Israel begleitet hat. Mir geht es auf jeden Fall so, dass ich mich diesem Psalmisten anschließen kann. Also lest gerne nochmal den Psalm 22 nach, auch zu Hause. Das kann sehr interessant und auch ermutigend sein. Das war jetzt meine Vorrede. Jetzt geht's los. Und zwar habe ich euch ein Bild mitgebracht. Und eine Frage dazu, noch nicht die da steht. Zuerst mal, was seht ihr hier? Ja, ruf einfach rein. Das Berliner Tor. Wie nennt man das? Also Berliner Tor wäre super logisch, finde ich auch. Aber es hat auch noch einen anderen Namen, obwohl es in Berlin steht. Das Brandenburger Tor, genau. Das ist ein Stadttor in Berlin, genau. Und das führt nach Brandenburg, deswegen haben sie es Brandenburger Tor genannt. Ist heute nicht mehr logisch, aber damals vielleicht schon. Genau, und jetzt die Frage an euch, wofür steht dieses Brandenburger Tor? Was sagt das Brandenburger Tor aus? Wie bitte? Hat das jemand verstanden? Ach, politische Macht, dankeschön. Ja, genau, also ich meine, was ist das, also mal anders, was ist das für eine Art? Also was ist das Brandenburger Tor an sich für eine Sache? Eine Grenze? Was ist es für uns heute? Hä? Ein Triumphbogen, genau. Und was ist ein Triumphbogen? Ein Denkmal, danke schön. Okay, ich wusste gar nicht, dass das so schwer ist. Ein Denkmal, genau. Das steht etwas für eine politische Macht. Zum Beispiel, dieses Brandenburger Tor hat eine symbolische Aussagekraft, ein Denkmal, dass wir uns daran erinnern, was geschichtlich passiert ist. Und ich bin jetzt auch ganz ehrlich, ich denke, euch geht es ähnlich, weil ich jetzt keine konkrete Antwort gekriegt habe oder die historischen Nerds wollen sich nicht outen. Keine Ahnung, wofür das steht. Ja? Also es hat irgendwie was mit Kaiser Wilhelm II. Zu tun, der hat das gebaut. Irgendein symbolisches Zeichen für seine Herrschaft. Das hat auch seine Bedeutung gewandelt in der Zeit, was ja nicht so üblich ist eigentlich für ein Denkmal, wenn es einmal etwas steht. Später stand es für die Teilung von Ost und West in Berlin oder diese neue Einheit, die sie erfahren haben. Also es ist ein Denkmal, es soll an etwas erinnern und wir wissen, es ist irgendwas Politisches. Das ist schon mal gut. Ja. Und Denkmäler generell sollen eben eine symbolische Aussagekraft haben. Ich habe überlegt, weil es mir ähnlich ging wie euch gerade, dass ich so dachte, ich kann mit einem Denkmal eigentlich gar nicht so viel anfangen. Wenn ich in eine Stadt gehe, wenn ich eine Stadtbesichtigung mache, gucke ich mir gerne schöne Gebäude an, bewundere das Denkmal. Aber mit der Sache an sich, mit der Bedeutung der Sache, habe ich eigentlich wenig Berührungspunkte. Deswegen habe ich mal eine aussagekräftige Umfrage von einer Person erhoben und habe gefragt, was fällt dir zu Denkmal ein? Und die Antwort, die ich gekriegt habe, war, ich denke sofort an ein Ehrendenkmal für Kriegsopfer. Alt, eingestaubt, grau, aber auch mit einer gewissen Würde. Ich schätze mal, ich hätte noch 100 fragen können und hätte wahrscheinlich ähnliche Antworten gekriegt. Dann wäre die Aussage vielleicht auch ein bisschen bedeutungsvoller gewesen. Aber uns geht es so, dass es oft einfach nur Steine sind, schöne Steine, eine gewisse Würde. Sie sind schön anzuschauen, wir besuchen sie gerne. Aber was uns, also Denkmäler haben, wir haben nicht mehr so einen Bezug zu Denkmälern, was Denkmäler eigentlich sind. Und deswegen habe ich mir zwei Fragen gestellt, die ich hoffe zu beantworten in der Predigt. Wozu sind Gedenksteine oder Denkmäler eigentlich da? Und auf der anderen Seite, wozu sind sie eben nicht da? So, jetzt komme ich aber zu dem Predigttext, weil vielleicht ist euch gar nicht klar, warum ich hier so viel über Denkmäler rede. Denn in dem Predigttext geht es um ein Denkmal, das das Volk Israel bauen soll, auf Gottes Befehl hin. Wir lesen die ersten Verse. Ich mute euch einfach mal zu. Also ich rede über Josua 1 bis 9, aber ich gebe euch die erst so häppchenweise, okay? Das ist jetzt mal ein Experiment, das probieren wir aus. Nachdem das ganze Volk den Fluss überquert hatte, sagte der Herr zu Josua: Wähle 12 Männer, ein aus jedem Stamm. Lass sie von dort, wo die Priester stehen, 12 Steine aus dem Flussbett holen und an den Ort aufstellen, an dem ihr heute Nacht lagern werdet. Also rief Josua die 12 Männer, die er ausgewählt hatte, einen aus jedem Stamm zusammen und befahl ihnen: Geht in den Jordan zur Bundeslade des Herrn, eures Gottes. Jeder von euch soll einen Stein aufheben und auf seinen Schultern aus dem Fluss tragen, insgesamt 12 Steine, einen für jeden der 12 Stämme. Diese Steine sollen als Denkmal dienen. Erinnert ihr euch an die Situation, wo wir sind, was Ronald letzten Sonntag gepredigt hat? Die Israeliten haben den Jordan überquert. Ja? Die sind jetzt auf der anderen Seite, die haben das Wunder schon erlebt. Die haben Gottes große Taten gesehen, wie er sie über diesen Jordan geführt hat. Und die Bundeslade, die ja als erstes ins Wasser marschiert ist und sozusagen die Gegenwart Gottes darstellt, ja, dass Gott unter ihnen ist und diesen Fluss, dieses Flusswunder vollbringt, die steht noch im Fluss, ja, also in dem trockenen Flussbett. Und das Volk ist schon rübergezogen, ist schon auf der sicheren Seite. Und jetzt sagt Gott zu Josua: Such dir 12 Leute aus jedem Stamm ein, die sollen nochmal zurückgehen, sollen aus dem Fluss 12 Steine holen und ein Denkmal damit bauen, damit ihr erinnert werdet, was hier eigentlich passiert ist. Also Gott fordert bewusst auf, ein Denkmal zu bauen. Denkmäler passieren nicht einfach so, sondern in diesem Kontext ist es sogar so, dass Gott bewusst sagt: Baut dieses Denkmal, denn ich kenne euch. Ich weiß, dass ihr vergesslich seid. Ich weiß, dass ihr vergessen werdet, was ich an diesem Tag Großes mit euch getan habe. Und wie schnell geht es uns doch genauso, oder? Ich musste nicht lange überlegen. Wir haben ja alle so unsere Probleme. Wir waren bei Willow Creek, das war mit vielen Leuten waren wir hier. Die letzten 3 Tage von Donnerstag bis Samstag, und da war so ein Theologe, Psychologe, und der meinte, ja, alle, die Probleme in ihrem Leben haben, sollen sich melden. Und dann meinte er, ja, und jetzt soll sich mal jemand melden, der keine Probleme in seinem Leben hat. Und da war jemand mutig, der hat sich sogar gemeldet, der musste dann auch aufstehen. Und dann hat er gesagt, so, hier seht ihr jemanden, der seine Probleme verdrängt. So, wir alle haben Probleme in unserem Leben, das haben wir da gelernt, sehr anschaulich. Und bei mir ist es so, bei mir ist es gerade ein finanzielles Problem, das kennen bestimmt auch viele von euch, und ich mache mir viele Sorgen und Gedanken und ständig geht mein Auto kaputt und zehrt noch mehr Geld an mir und ich denke, ich packe das alles nicht. Und da ist mir eingefallen, wie wenig ich Gott in diesem Punkt vertraue, dass er mich versorgt, dass er mir das gibt, was ich brauche zur richtigen Zeit. Und ich war schon in vielen schlimmeren Situationen. Ich hatte schon mal viel weniger Geld. Ich hatte schon mal viel weniger Perspektive, dass mir finanziell geholfen wird, als ich mein Studium in Wiedenes gemacht habe und wirklich von meinen Ersparnissen gelebt habe, die sich immer mehr zu Ende neigten. Und dann ging mein Laptop kaputt. Und ein Laptop ist ungefähr das, was du zum Studieren brauchst. Ja? Alles andere ist nicht so wichtig, aber den brauchst du auf jeden Fall. Und ich wusste schon, der ging so langsam zur Neige, aber das Wichtigste konnte ich noch damit machen, Texte schreiben und das Internet benutzen. Die zwei Sachen gingen und da war ich sehr dankbar drüber. Und dann eines Tages, er ging einfach nicht mehr an. Und ich hatte keine 200 Euro übrig, um mir einen neuen Laptop zu kaufen, wenn ich einen für 200 Euro gekriegt hätte. Und dann war Ostern, glaube ich, und ich bin erstmal nach Hause gefahren zu meinen Eltern und dort habe ich ein Finanzwunder erlebt, ja. Und also ich habe das oft bei anderen Leuten erlebt, dass sie dann so Geld in ihren Postfächern hatten in Wiedenest und dann immer erzählten, wir hatten so eine Werksandacht dienstags, da standen die, dann sind die nach vorne gegangen, da konnten wir mal Zeugnis geben, was Gott in unserem Leben tut. Und alle Studenten sind arm oder fast alle und dann haben die immer davon erzählt, ja hier, ich habe das und das gekriegt, das war auf einmal da, ich weiß nicht, wie Gott das gemacht hat. Und ich dachte immer, schön, dass Gott mit den anderen ist. Und dann gehe ich nach Hause und bin zwei Tage in Kiel und ich bin jetzt auch nicht so der, der es oft schafft, die Leute zu informieren, wenn ich nach Hause komme. Irgendwie das klappte immer nicht so gut. Ich habe mich immer erst gemeldet, wenn ich in Kiel war bei meinen Freunden. Und am zweiten Tag flatterte ein Briefumschlag in unser Haus, da stand nur mein Name drauf, mehr nicht. Und dann dachte ich, es weiß doch gar keiner, dass ich hier bin, ich wollte mich doch heute erst bei den Leuten melden. Dann mache ich den Umschlag auf und da waren über 1000 Euro drin. Und das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt, wie Gott mich so auf den Punkt genau so krass beschenkt hat, über die Maßen hinaus. Ja? Ich konnte mir dann einen sehr guten Laptop davon kaufen und hatte sogar noch sehr viel Geld übrig. Und habe gemerkt, Gott handelt. Und das ist ein Denkmal, das ich mir bewusst gebaut habe und erst gestern oder so, als ich die Predigt vorbereitet habe, gemerkt habe, hey, ich weiß doch, dass Gott mich versorgt. Ich weiß doch, er hat es doch schon getan in der Vergangenheit. Und deswegen wird er es doch auch in der Zukunft tun. Wieso wird er denn damit aufhören? Und das gilt für uns als Privatperson, ja, als Menschen, die wir in Beziehung mit Gott leben, dass wir überlegen können, wo habe ich Gottes Handeln in meinem Leben erlebt? Wo kann ich bewusst ein Denkmal setzen, woran ich mich erinnern kann, wenn ich denke, ich stecke fest in einer Krise und nichts geht mehr? Aber ich glaube, wir können das auch auf unsere Gemeinde übertragen. Jetzt stehen wichtige Dinge an, die Vorwahlen sind gelaufen, bald sind die Wahlen, Forum Finanzen, es geht um Geld wieder. Wo haben wir als Gemeinde Gottes Taten gesehen? Wo haben wir gesehen, dass Gott uns versorgt? Wo können wir als Gemeinde ein Denkmal bauen und wissen, er wird genauso auch mit uns in die Zukunft gehen? Und wir müssen keine Angst davor haben, dass wir weniger Finanzen haben oder weniger Gemeindemitglieder oder andere Ängste, die uns vielleicht als Gemeinde drücken und wir denken, deswegen gehen wir nicht mutig voran. Denn wir wissen, was hat Gott alles getan. Und eins dieser Denkmäler, da sitzen wir gerade drin, ja. Dieses Gebäude, ich habe viel gerade von unseren älteren Geschwistern hier gehört, die Geschichten, wie dieses Haus entstanden ist, wie viel Schweiß, Energie, Kraft, Geld, Opfer hier reingesteckt wurde in dieses Gebäude. Und das ist ein Denkmal, an das wir uns erinnern können, dass Gott gehandelt hat, dass Gott schon groß gehandelt hat, hier mit der Gemeinde. Und das bedeutet doch, dass es auch in der Zukunft tun wird. Also Denkmäler sind dafür da, dass wir sehen, dass Gott da ist und dass er auch in der Zukunft da sein wird. Es ist nicht ein einmaliges Wunder, das er so gibt. Und das hat Israel auch erlebt. Immer und immer wieder hat Gott Wunder an ihnen getan. Und immer wieder dürfen wir das auch in unserem Leben sehen. Deswegen hatte ich da diese Frage hingestellt, was bedeuten euch diese Steine? Hier in unserer Gemeinde ist es auch so, dass wir ja verschiedene Alter haben, ja, wir leben in verschiedenen Generationen. Ich habe gerade das Beispiel mit dem Gebäude gemacht und manche von uns haben das noch in echt miterlebt, ja, die haben dieses Denkmal gebaut. Die haben natürlich einen ganz anderen Bezug zu diesem Denkmal als die junge Generation, die das nicht mitgemacht hat, ja. Und deswegen geht die junge Generation auch anders mit diesem Denkmal um. Das heißt, wir dürfen dankbar sein, dankbar für all das, was die ältere Generation getan hat, um dieses Denkmal zu erbauen. Aber wir dürfen uns auch erinnern, dass es ein Denkmal ist. Ja? Das ist nicht das Ziel. Das ist nicht das, wohin Gott uns führen wollte. Und hier bleiben wir jetzt und wir haben dieses Gebäude und jetzt sind wir da. Sondern es ist nur ein Denkmal, das wir gebaut haben, um dann weiterzugehen. Deswegen geht es vielleicht der jungen Generation nicht so sehr darum, ein Gebäude in Schuss zu halten und ein Gebäude zu bewahren, sondern auf diesem Fundament dessen, was wir haben, aufzubauen und weiterzugehen und zu gucken, was ist denn mit unserer neuen Generation, was sind wir neuen Leiter, so wie Josua, der hatte ja auch einen Leiterwechsel, der ist anders, haben wir schon von Ronald gehört, er ist anders weitergegangen, als ein Mose weitergegangen ist. Und jede Generation hat einen eigenen Leitungsstil, ein eigenes Leben, ein eigenes Handeln und wird es anders machen. Und das ist gut so. So, ich lese die zweite Hälfte ab Vers 7 weiter. Da steht nämlich, später werden eure Kinder einmal fragen, was bedeuten euch diese Steine? Dann könnt ihr ihnen antworten, sie erinnern uns daran, dass der Jordan sich teilte, als ihn die Bundeslade des Herrn durchquerte. Diese Steine sollen eine ewige Gedenkstätte für das Volk Israel sein. Also hier sehen wir, du kannst es ruhig stehen lassen einmal, wie die neue Generation auf die alte Generation reagiert. Die haben nicht mehr diesen Bezug, wie ich gerade gesagt habe, zu den Steinen. Die fragen, was bedeutet euch das denn? Schön, dass sie nachfragen. Aber man sieht, sie haben nicht diesen Bezug, diese Bedeutung, wie die alte Generation hat. Und Gott ist so gnädig, der gibt ihnen auch noch die richtige Antwort, die sie dann sagen dürfen. Ja, die müssen sich keine eigene überlegen. Er gibt ihnen das und ich habe euch das mal fett gedruckt, damit euch klar wird, was das Wichtige ist. Dass der Jordan sich teilte, als ihn die Bundeslade des Herrn durchquerte. Also als Gott da war, als Gott unter ihnen war, da ist das passiert, da ist ein Wunder passiert. Und wir haben Gottes Handeln sehen können. Und das ist das Unglaubliche, was hier passiert ist. Die hatten vielleicht den Vorteil oder auch den Nachteil, dass man es nicht mehr sehen konnte. Der Jordan war wie immer, ja, das Flussbett war wieder da, das Wunder war vorbei. Der Vorteil darin war, dass sie nicht immer darauf zeigen konnten und sagen, hier schaut, aber sie konnten es genauso gut vergessen. Also deswegen sagt Gott, dass sie ein Denkmal bauen sollen. Aber das Denkmal ist nicht das Wunder selbst. Das versuche ich gerade zu erklären. Bei unserem Gebäudebau, bei meinem Beispiel hier, ist das Gebäude das Wunder selbst, ja? Und deswegen darf man das nicht durcheinander bringen. Ich hoffe, ich habe das klar gesagt. Genau. Was bedeuten euch diese Steine? Wir dürfen überlegen, was uns das bedeutet, was uns das Denkmal bedeutet, aber wir dürfen das nicht durcheinander bringen, dass wir das Denkmal an sich für das Wunder halten, dass wir das Denkmal an sich die Bedeutung geben, sondern das Wunder, das passiert ist, ist das Handeln Gottes, dass er etwas getan hat, was uns gerettet hat, was uns bereichert hat, was uns seine Gnade gezeigt hat. Ja, und deswegen lasst uns nicht dieselben Fehler machen wie das Volk Israel, dass wir an diesem Denkmal festhalten. Ich denke jetzt zum Beispiel an das goldene Kalb, ja, dass sie da ein falsches Denkmal gebaut haben und es auch noch zum Götzen gemacht haben und das Denkmal verehrt haben. Lasst uns nicht an unserem Denkmal festhalten, sondern lasst uns an Gott festhalten. Und dass wir auf den gucken, der die Wunder vollbracht hat und nicht die Wunder zu dem Gott machen. Und ich lese weiter in Vers 8, danke. Die Israeliten taten, was Josua ihnen befohlen hatte. Sie holten 12 Steine aus dem Jordan, ein für jeden Stamm, wie der Herr Josua angewiesen hatte, und sie trugen sie an die Stelle, wo sie das Nachtlager aufschlagen wollten. Dort errichteten sie das Denkmal. Josua baute noch ein weiteres Denkmal, ebenfalls aus 12 Steinen aus dem Jordan, und zwar dort, wo die Priester standen, die die Bundeslade des Herrn getragen hatten. Dieses Denkmal befindet sich noch heute dort. Ja, gesagt, getan, sie tun es. Sie kriegen den Auftrag und sie setzen ihn um. Warum Josua jetzt noch ein zweites Denkmal in den Jordan setzt, das niemanden sieht, weil das Wasser ja wieder drüber läuft, und woher der Schreiber weiß, dass es da heute immer noch ist, wo man es doch gar nicht sehen kann, ja, da bin ich auch nicht auf eine richtige Antwort gekommen. Aber klar ist, dass Josua nochmal dort, wo das Wunder geschehen ist, so einen Akzent setzt, ja, dass er sagt, hier war das in diesem Fluss, vielleicht konnte man die Steine ja noch durchs Wasser schimmern sehen, ich weiß es nicht, aber das ist wie so ein Doppelpunkt, ja, also dass das so deutlich ist, hier setzen wir dieses Denkmal und das ist kein Schlusspunkt, sondern ein Doppelpunkt, zwei Denkmäler, dass es weitergeht. Dass dieses Denkmal uns ermutigt, weiterzugehen. Gott zeigt, dass er vorangeht, dass es vorwärts geht, und sie bleiben nicht an dem Denkmal verharren, sie übernachten dort und dann ziehen sie in das verheißene Land. Dann kommt ja überhaupt das, wozu sie über den Jordan rübergezogen sind. Sie wollen das Land einnehmen, sie wollen die Verheißung erfüllen, die Gott ihnen geschenkt hat. In einem Lied von Wir sind Helden, ich glaube, ich habe schon mal von denen ein Beispiel geholt, anscheinend mag ich diese Band, ich weiß es nicht, oder sie machen aussagekräftige Texte. Die haben ein Lied geschrieben, das heißt Vorschlaghammer. Und dieses Lied geht darum, dass eine junge Generation hört, dass eine ältere Generation ihnen ein Denkmal gebaut hat, ohne sie zu fragen. Und sie wollen es am nächsten Tag enthüllen, dieses Denkmal. Und die Sängerin fordert jetzt alle auf, rauszugehen auf die Straße in der Nacht und dieses Denkmal zu zertrümmern, weil sie nicht wollen, dass andere ihnen ein Denkmal setzen, was mit ihnen gar nichts zu tun hat. Oder sie in eine Schublade zu pressen, in die sie nicht wollen. Ja? Also sie haben das Gefühl, wenn jemand ihnen ein Denkmal baut, dann steht das fest bis in Ewigkeit und sie können daran nichts mehr ändern. Deswegen wollen sie vorgreifen und bevor dieses Denkmal auch nur enthüllt werden kann, es schon zerstören. Und da habe ich einen Gedanken mitgenommen, als mir das eingefallen ist, dass ein Denkmal kein Grabmal ist. In dem Lied hat die so eine Phrase, wo sie sagt, dass sie sonst, dass auf goldenen Lettern steht, sie sollen in Ewigkeit ruhen. Ja? Also die Generation wird für tot erklärt, obwohl sie noch voll aktiv ist. Und da ist mir klar geworden, ein Denkmal ist kein Grabmal. Und wie die meisten von euch wissen, habe ich selber das erlebt vor einem halben Jahr, dass ich meinen Vater verloren habe. Und wir haben ihn beerdigt und er hat auch, naja, eine Art Grabmal. Er hat einen Namen in einem Grabmal oder wird noch einen Namen in einem Grabmal eingraviert bekommen. Und jetzt am Freitag war der Geburtstag meines Vaters. Und ich habe mir gedacht, dass ich ja daran an ihn denken will. Und natürlich war es auch ein sehr trauriger Tag, weil ich automatisch an ihn gedacht habe, weil es sein Geburtstag war. Und habe mir überlegt, warum ist es mir so wichtig, an meinen Vater zu denken? Und ich bin darauf gekommen, es geht mir nicht darum, dass ich irgendwie wieder mega traurig bin, dass ich ihn verloren habe oder dass er ein großes Loch in meinem Leben zurückgelassen hat oder dass die schönen Dinge, die wir erlebt haben, nicht mehr passieren werden, sondern es ist dafür da, dass ich mich erinnere, was er Gutes bewirkt hat in meinem Leben. dass ich sehe, wie sehr er positiv in mein Leben investiert hat und dass ich sehe, was er mit seinem Leben unter so vielen Menschen bewirken konnte. Und dass ich durch diese Gedanken, die ich mit ihm habe, dass ich mich an ihn erinnere und sehe, was für einen Segen er hinterlassen hat, selber ermutigt werde, mutig weiterzugehen, selber ermutigt werde, auch ein relevantes Leben in dieser Welt zu führen, dass ich ermutigt werde, auch Menschen positiv zu beeinflussen und für Menschen da zu sein. Damit jemand, wenn er vielleicht mal an mich denkt, wenn ich tot bin, genauso durch mein Leben ermutigt wird und so dankbar auf dieses Leben zurückschauen wird. Und dann ist ein Denkmal etwas Gutes, ja? Dann gedenken wir an etwas positiv, aber bleiben da nicht verharren wie an einem Grabmal und versinken in unserem Selbstmitleid und in unserer Trauer und in unserer Lähmung, sondern wir werden ermutigt, weiterzugehen und sind dadurch gestärkt, noch mehr gestärkt, zu erleben, ja, was Leben bedeutet und was wir erreichen können, wenn wir darauf vertrauen, was Gott alles schon getan hat und was er auch noch tun wird. Die letzten Verse, die stimmen jetzt nicht ganz, ich habe jetzt ein bisschen Pause gelassen, aber die wiederholen nochmal das, was ich gerade gesagt habe, mit einem kleinen Plus. Also ich lese nochmal diese Verse ab 20. Dort in Gilgal stellte Josua die 12 Steine auf, die er aus dem Flussbett mitgenommen hatte. Dann sagte er zu den Israeliten, wenn eure Nachkommen später ihre Väter fragen, was bedeuten euch diese Steine? Dieselbe Frage, die wir schon kennen. Dann könnt ihr ihnen antworten, an diesem Ort haben die Israeliten den Jordan trockenen Fußes überquert. Denn der Herr, euer Gott, hat den Fluss auf eurem Weg austrocknen lassen, bis ihr ihn durchquert habt, wie er es am Roten Meer tat, als er es vor uns her austrocknete, bis wir alle hindurchgegangen waren. Dies tat er, damit alle Völker der Erde die große Macht des Herrn erkennen und damit ihr dem Herrn, eurem Gott, immer mit Ehrfurcht begegnet. Die kannst du gerne nochmal stehen lassen. Es geht mir vor allem um diesen letzten Satz. Die große Macht des Herrn erkennen und eurem Gott immer mit Ehrfurcht begegnet. Und damit ist nicht mehr das Volk Israel nur gemeint, sondern wir, die anderen Völker, dass sie die Wundertaten Gottes sehen, die er mit Israel getan hat. Und wir wissen, er ist mächtig, wir erkennen das und ihm ehrfürchtig begegnen. Und dann habe ich überlegt, was ist für uns das wichtigste Denkmal, was wir als Gemeinde bauen könnten, ja? Und das müssen wir gar nicht tun, das haben wir schon lange getan und wir finden es in jeder Kirche, das ist das Kreuz. Das Kreuz ist das aussagekräftigste Denkmal oder es sind keine Steine, ja, es ist aus Holz, aber es ist wie Gedenksteine mit der klaren Aufforderung Jesus, zum Beispiel, wenn wir das Abendmahl feiern, dass wir uns daran erinnern sollen, was Jesus getan hat, was Jesus für uns getan hat. Wir sind ja auch nicht da stehen geblieben, dass wir so traurig sind, dass Jesus nicht mehr als Mensch unter uns ist, dass wir ja, ihn ja verloren haben, dass er ja sterben musste an diesem Kreuz, sondern wir haben ein leeres Kreuz hier hängen. Ein Kreuz, das den auferstandenen Jesus symbolisiert. Wo wir wissen, Jesus hat alles für uns getan. Er ist für uns an dieses Kreuz gegangen aus Liebe, weil er uns unendlich liebt. Er hat alles gegeben, damit wir das Geschenk seiner Gnade annehmen können. Und er hat uns aufgefordert, dass wir uns daran erinnern. Deswegen feiern wir einmal im Monat Abendmahl, um uns erinnern, dass Jesus sein Blut gegeben hat für uns. Und was noch viel mehr dahinter steckt, ist, dass Gott uns liebt, dass er es aus Liebe getan hat. Seine Motivation war Liebe. Jesus hat sein Leben nicht aus Pflichterfüllung gegeben, sondern aus unendlicher Liebe für jeden einzelnen Menschen. Und dieses Kreuz zeigt die Macht Gottes, dass er den Tod besiegt hat und uns ewiges Leben schenkt. Und das lässt uns in Ehrfurcht vor ihn treten und uns an seine Wundertaten erinnern. Und es hilft uns, den großen und mächtigen Gott zu sehen und deswegen mutig weiterzugehen. mutig weiterzugehen in einer Beziehung mit Jesus Christus, mutig weiterzusehen als Einheit in der Gemeinde, mutig zu sein, weil wir wissen, Gott wird uns versorgen und Gott wird es gut mit uns machen. Und wir wissen sowieso, das Beste liegt noch vor uns. Und als Ermutigung zum Schluss möchte ich euch gerne noch ein Musikvideo zeigen. Hat die Willow Creek Band auch gespielt jetzt auf dem Kongress. Und erstens mag ich dieses Lied super gerne. Und zweitens möchte ich euch damit sagen, dass es was Positives ist, wenn es eine Erneuerung gibt, wenn es neu weitergeht, wenn die Gemeinde im Umbruch ist, wenn wir eine Wandlung erleben. Denn Gott ist ein Gott, der alles neu macht. Amen.